Herzlich willkommen zurück bei Ein Tor zu allen Zeiten, dem kleinen, aber feinen Fußball-Podcast von Martin und Konstantin. Wir unterhalten uns in Abständen, die wir noch gar nicht so genau festgelegt haben. Ne? Ich sag mal jede Woche, jeden Monat, wer weiß, wann wir es veröffentlichen, in welchen großen Abständen. Über unsere Stadionerlebnisse, die wir in unserem Leben so erlebt haben. Beim letzten Mal haben wir über Zeiten gesprochen, die schon etwas her sind. 2001 haben wir angefangen, oder 2002. Und dann beim letzten Mal, in der letzten Folge, über die Oberliga Nord unter anderem 2003-04 gesprochen und über Hertha und Schalke. Und diesmal machen wir einen kleinen Schritt voraus und gehen in die Saison 04-05. Und ich begrüße ganz herzlich Konstantin, der uns auch gleich das erste Spiel mitgebracht hat.
Hallo. Genau, und zwar ist es ein Spiel im Pokal. Mein zweites Pokalspiel, nachdem Schalke ja schon mal den Pokal gewonnen hatte, in meinem ersten Spiel.
Stimmt, ja.
Da habe ich sozusagen, jetzt war es so, dass eine Nachbarin von uns.
Also das Spiel ist.
Ja, ich kann es auch so machen, okay. Ja. Hertha Amateure gegen Schalke 04. Und ich meine, wenn ich das Datum noch richtig im Kopf habe, dass es der 21. August 2003 war.
21. August 2004 war es.
2004, stimmt. 2004.
Saison 04-05, Hertha 2 gegen Schalke. Ist natürlich ganz witzig, die Kontraste sozusagen. Ne? Du hast jetzt einmal das Finale gesehen und jetzt erste Runde bei einem Amateurverein.
Also, ja, aber das Besondere war natürlich, dass das Spiel hat stattgefunden im Amateurstadion. Mhm. Und da hat man ja eine ganz andere Nähe nochmal zum Geschehen, weil dort zum Olympiastadion, wo es, also ich glaube im Olympiastadion, ich meine, mein Heimstadion sozusagen ist ja das Olympiastadion und ich bin bis heute immer noch fasziniert davon, wenn ich in anderen Stadien sehe, wie nah man eigentlich am Spielfeld ist, weil in Berlin ist eine Tatanbahn dazwischen und dann ist noch diese, nenne ich Grube, aber sozusagen diese zwei,
der Graben,
dieser Graben genau ist dazwischen und sowas und ist jetzt auch, und die Abstände sind insgesamt ein bisschen größer. Ich glaube, der Abstand von der letzten Sitzreihe im Olympiastadion zum Spielfeldrand sind 96 Meter. So haben es mal die 11 Freunde, glaube ich, hatte ich das mal in irgendeinem Artikel gelesen. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Ich meine, man darf ja nicht, also damals beim Pokalfinale war ich ja sozusagen in der letzten Reihe, dadurch, dass ich ganz hinten in diesen Reporterkabinen war. Mhm. Und auf einmal steht man da sozusagen wirklich, Amateurstadion ist wirklich Zaun und ein Meter weiter wird der Ball eingeworfen und man hat sozusagen diese Körperlichkeit des Spiels ganz anders mitbekommen.
Also im Amateurstadion ist es wirklich so, wenn du in der ersten Reihe sitzt, dann sitzt du vor einer Metallwand und hinter dieser Metallwand fängt sofort der Rasen an.
Ja. Man ist sozusagen eigentlich genauso wie bei Trainern. Also man hat im Prinzip eine Art Trainerposition.
Ja, ja.
Und das war natürlich ein besonderes Erlebnis. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Satz, dass damals ich mit diesen Schalke-Fans sozusagen, also wir waren damals im Gästeblock.
Ah, geil.
Da war es dann so, dass ein Schalke-Fan mir so diese, wie nennt sich das, nicht Bierdeckel, sondern wenn du ein Bier bekommst und da ist so diese Papier, so ein Papier noch unten um diesen Fuß sozusagen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie man das
ist, glaube ich, damit, wenn irgendwie das Bier, aber das ist dann am Glas unten, ne?
Genau, am Glas.
Wenn das Glas so ein bisschen schäumt und dann das Papier so ein bisschen diesen Schaum aufsaugt, ja.
Genau, das hat auch sozusagen eine Öffnung, eigentlich genau wie das Olympiastadion, sozusagen das Marathon-Tor dieses Papierglases. Und da war es dann so, als der Anpfiff war, stand ich neben so ein paar Schalke-Fans und dann hatten 100 davon und haben mir die Hälfte davon gegeben und meinte, und wenn Anstoß ist, dann wird für die los. Und das war natürlich für mich, ich meine, ich war 11 Jahre alt und dann plötzlich war ich da und ich meinte, oh, danke. Und dann hat er einen Satz gesagt, den ich ganz oft sage, bis heute sage ich, wenn ich irgendjemandem Gefallen tue, kommt der Satz, ist doch klar, wir sind doch Kumpels. Mhm. So, und das hat er damals zu mir gesagt und ich glaube, das ist ihm nicht bewusst, wie so oft wirst du auch kennen, dieses, irgendjemand hat mal was gesagt und einem bleibt das für immer im Kopf und wird mich wahrscheinlich als Motiv immer begleiten.
Aber verrückt, dass du hast ja, bei dir finde ich ja durchaus legendär, Stand Dezember 23, wo wir das aufnehmen, dass du zwar großer Schalke-Fan bist, aber dass du noch nie auf Schalke in der Arena warst, aber immerhin, das ist was ich noch nicht wusste, dass du bereits in deinem zweiten Spiel nee, dritten Spiel von Schalke im Stadion schon in die Choreo mit einbezogen wurdest.
Ja, das stimmt. Vielleicht, man muss sagen, ich war übrigens schon mal in der Arena auf Schalke zu 100 Jahre Feier.
Ah, okay.
Aber als Schalke im Mai 2004 100 Jahre alt wurde, da war ich mal im Stadion. Aber ja, du hast vollkommen recht, ich habe noch nie ein Spiel in der Arena auf Schalke gesehen.
Ja.
Ja, in der Choreo war ich schon drin, Journalist war ich davor, also schon bei drei Spielen sozusagen nur eines als wirklich neutraler Zuschauer.
Und du hast natürlich auch mir voraus, also ich war ja auch schon öfter mal im Stadion auf dem Wurfplatz in Berlin, da zu Fuße des Olympiastadions, aber ich habe das halt immer in der Regionalliga Nordost erlebt, so mit 150 Zuschauern oder mal 1000 Zuschauern. Mit 1000 Zuschauern wirkte das damals schon voll, aber wenn dann wirklich ein richtiger, ich sag mal ein richtiger Verein kommt und jetzt nicht nur die zweite Mannschaft von Hansa Rostock oder so, sondern wirklich Schalke, die erste Mannschaft von Schalke, und ich sehe hier, da waren 4100 Leute da, viel mehr passen da auch nicht rein, glaube ich. Das ist dann natürlich schon nochmal was anderes und was ich da in dem Stadion noch nicht erlebt habe. Relativ cool, relativ cooles Erlebnis, finde ich.
Und für mich war natürlich total besonders, als ich dann 5 Jahre später ein Spiel hatte, Hertha Amateure gegen TSV Rudo, C-Jugendverbandsliga, und dann hieß es, ja, wir verlegen das heute ins Amateurstadion wegen des Rasens oder sowas. Irgendwas oder bei den anderen wurde gespielt. Und es war ein Spiel, das war, glaube ich, um 10 Uhr oder so. Und mein Vater hat mich oft gebracht zu den Spielen, aber ist klar, dass man dann am Wochenende auch mal irgendwann sagt, okay, ich will heute jetzt mal nicht mitfahren. Und dann habe ich ihn aber, als ich das mitbekommen habe, sofort angerufen, Papa, ich pfeife heute im Amateurstadion, du musst kommen. Und dann ist er auch gekommen und hat Fotos gemacht und sowas. Und da in dem Stadion zu pfeifen, war dann schon auch wieder was Besonderes.
Ja, cooles Erlebnis. Würdest du mal wieder hin wollen?
Ins Amateurstadion?
Mhm.
Wenn ich dort pfeifen dürfte, auf jeden Fall. Als Zuschauer, wenn es eine attraktive Partie ist, ja. Ich finde, das ist ein süßes kleines Stadion.
Ja. Also ich finde ja die Regionalliga Nordost, wo die zweite Mannschaft von Hertha spielt, manchmal relativ cool. Und dann hat das Stadion auch was. Also das ist halt wirklich so völlig informell, sage ich mal. Also man geht einfach hin, setzt sich auf diese, also wenn ich jetzt auf der Haupttribüne bin, setze ich mich da auf einen der 5 Reihen oder so. Ich glaube, es sind 5 Reihen oder vielleicht 7 oder so. Und dann ist es halt wirklich so, du sitzt dann da und dann, wenn das Spiel vorbei ist, stehst du auf und gehst und bist innerhalb von einer Minute wieder draußen. Also das finde ich schon teilweise ganz cool. So, Regionalliga Nordost hat manchmal ganz attraktive Gegner, so aus der Tradition heraus. Also da kommt dann vielleicht mal Carl Zeiss Jena, Rot-Weiß Erfurt, Energie Cottbus, Babelsberg, vielleicht mal irgendwie Dynamo Berlin oder so, also so Stadtderbys, kleine Stadtderbys und so. Aber natürlich ist es nie so, weil da jetzt auch keine Szene kommt mit der, keine Hertha-Szene von Auswärtsfans schon. Ist natürlich immer so ein bisschen Ausflugsfußball, aber ich finde es manchmal extrem entspannend, einfach mal hinzugehen. Gerade wenn ich jetzt Hertha-Fan bin, ist es ja schon so, man geht zum Fußballspiel, man ist relativ entspannt, weil es jetzt nicht das allerwichtigste Spiel ist, aber es geht schon um was und man hat irgendwie ein emotionales Investment mit dem Verein, auch wenn es nur die zweite Mannschaft von Hertha ist. Mhm. Also können wir ja mal machen irgendwann.
Ja, gerne.
Dann sehe ich hier Mike Hanke, Hamid Altintop, 2-0 für Schalke, war aber, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so der überzeugende Auftritt der Schalker, oder?
Ja, ich weiß auch, dass die damals sehr schlecht gespielt haben, also sie haben sich da echt ein bisschen durchgequält. Ich kann mich leider überhaupt nicht mehr groß an das Spiel erinnern, aber ich weiß nur, dass es auf jeden Fall irgendwie so ein Krampf war. Also es war so eine richtig klassische, eigentlich war das so eine erste Pokalrunde, wo man dann später irgendwie gewinnt, wo sie dann später den Pokal holen. Und es noch hieß, ja, in der ersten Runde haben sie es ja gerade so geschafft, sich da so irgendwie durchgewirkt. Ja. Aber gut, ich meine, auf dem Papier trotzdem 2 Tore Vorsprung und das hat dann schon insgesamt gepasst. Aber
Arbeitssieg. So.
Arbeitssieg ist genau die passende Bezeichnung.
Ja. Ganz cool, das ist noch die Zeit gewesen, wo die zweiten Mannschaften noch am DFB-Pokal teilgenommen haben. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so.
Ja, stimmt.
Ist eigentlich, also einerseits ein bisschen schade, weil man so manchmal noch so, ich sag mal, gratis noch ein zweites Spiel seiner Mannschaft im Pokal sehen konnte, aber andererseits natürlich auch ein bisschen komisch, dass die großen Vereine sozusagen dann 2 Plätze blockieren, also.
Ja, ich glaube, ist schon in Ordnung, also, dass das rausgenommen wurde. Es ist halt irgendwie auch lustig, ich glaube, Schalke hat einmal, gegen Bayern 2 gespielt und dann gegen Bayern. Wo man dann irgendwie denkt, okay, irgendwie auch immer die gleichen Team, immer das gleiche Team oder was.
Es ist auch interessant, den Kader sich mal anzugucken, hier von Hertha 2. Da sind durchaus ein paar Namen dabei, die man dann später kannte. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht haben die die auch für das Spiel nach unten geschickt, aber Malik Fatih, Marco Rehmer, Sofian Cahit, Ante Czovic, Andreas Schmidt, Askan Dejaga und auf der Bank auch Sebastian Hoeneß, der heutige Trainer.
Ach,
Also
lustig,
da sind
ja.
schon ein paar ganz interessante Namen dabei. Witzig ist auch, bei Weltfußball stehen bei 1, 3, 4 Spielern keine Rückennummer. Da ist offenbar die Rückennummer über die Jahre in Vergessenheit geraten. Und bei Schalke waren Spieler, ja, Christopher Heimeroth im Tor, Thomas Schwaldauch, Helmut Altentaff hatten wir gesagt, Jörg Böhme, Lincoln, Sven Vermandt, Heik Hanke hatten wir auch
Ja.
gesagt, Chris Zajic, Christian Panda, Christian Paulsen und Trainer war Jupp Heynckes. Witzige Nebenanekdote, sage ich mal. Ich hatte ja gesagt, bei mir, glaube ich, das war in dem Pokalspiel Schönberg-Gladbach, glaube ich, war Bibiana Steinhaus die Assistentin. Hier war auch Bibiana Steinhaus die Assistentin. Also an der Seitenlinie müsstest du an dem Tag Bibiana Steinhaus gesehen haben.
Ja, direkt gegenüber muss sie gestanden haben. Habe ich auch gerade eben gesehen. Leider ist der Schiedsrichter des Spiels, hat keine große Karriere mehr gemacht dann in der Bundesliga, Matthias Anklam.
Aber ich habe den Namen schon mal gehört, Matthias Anklam.
Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, man hat ihn mehr als Assistenten mal gehört.
Ich gucke gerade mal, also er ist auch nicht in die erste Liga aufgestiegen. Er hat zweite Liga gepfiffen, aber auch nur, naja doch, 83 Spiele zweite Liga, also ist okay.
Ui.
Ja. Pokal, 11 Spiele, Regionalliga Nord. Interessanterweise, achso, Regionalliga Nord war damals ja noch dritte Liga. Also 40 Spiele Regionalliga, 80 Spiele zweite Liga, ja, aber nicht der Riesenschiedsrichter geworden, aber ich denke, er wird hoffentlich zufrieden sein.
Ja, also es gibt wirklich Schlimmeres, als in die zweite Liga zu kommen. Das ist schon
Ja.
die Elite schlechthin. Und wie
Ja.
gesagt, ich glaube, als Assistent hat er eine Menge gerissen.
Er hat auch noch einen Einsatz hier bei einem anderen DFB-Pokal, erste Rundenspiel, nämlich Hansa Rostock 2 gegen Schalke am 9. September 2006.
Oh, okay.
Endstand 1:9.
Ja, das Spiel ist ja damals sehr bekannt gewesen, weil Giret Asamoah da rassistisch beleidigt wurde. Sehr.
Ah, von Rostockern, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
Das Krasse ist, es gab auch ganz kurz, so, als Asamoah sich warm gemacht hat bei dem Spiel, gab es auch ganz kurz rassistische Beleidigungen in seine Richtung. Und das wurde dann von den Schalke-Fans mit einem dauerhaften Nazis raus
Okay.
bekämpft, sozusagen. Also. Ich glaube, bei dem Asamoah-Ding in Rostock war das so, dass das sehr viel auffälliger war, sehr viel langanhaltender, lauter und dass es sozusagen so einen Kontrast bildete zu diesem WM-Gefühl, das kurz davor entstanden war.
Ah ja, das war dann schon danach, ja.
Das genau davor war der Fußball noch so in anderen Sphären unterwegs.
Ja, und ich habe es dann Jahre später im Pokal erlebt mit Hertha bei Schalke, wo dann Torunariga da rassistisch beleidigt wurde.
Ah, ja,
Ja, auf Schalke, ja, von
stimmt.
Schalke.
Ja, es gibt es halt in den meisten Fans hin, leider. Hattest du eigentlich eben bei den Hertha-Spielern, die du erwähnt hast, Ante Čović erwähnt?
Ante Czovic. Der war ja lustigerweise, wenn ich mich richtig erinnere, auch eher so ein Spieler der zweiten Mannschaft. Also ich habe den gar nicht so sehr als großen Bundesligaspieler in Erinnerung. Ich sehe jetzt hier allerdings doch 62 Bundesligaspieler, allerdings auch für Bochum und Stuttgart. Also ja, der war jetzt nie die große Vereinslegende, aber ja, Ante Čović war hier auf jeden Fall mit auf der Bank und nee, hat sogar in der Startelf gestanden. Ja.
Startelf, genau. Und eine Sache, die ich damals irgendwie so, sagt dir der Name Marco Rehmer noch was?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, weil Marco Rehmer, ich weiß, dass irgendjemand aus dieser Schalker Fanszene da, das hatte mich damals total irritiert, weil einfach das noch in so eine kindliche Weltlogik nicht passte, irgendwas von Drogen oder Doping bei dem erzählt hat. Ah, ist wieder der Drogen-Doping, irgendwie sowas. Weißt du da irgendwas?
Also erstmal ist ja Marco Rehmer ist ja wirklich so ein Hertha-Gesicht also der ist auch
Ja.
jetzt immer noch so, dass er manchmal so eingeladen wird, wenn es irgendwie um irgendwelche Hertha-Geschichten geht, so von wegen hier ist noch ein altes Hertha-Gesicht. Dabei finde ich ganz lustig, dass er auch 6 Jahre bei Union war. Also ich glaube, aus der Jugend von Union ist. In den 90ern hat er bei Union angefangen, ist auch aus dem Osten. Tatsächlich ist es so, dass ich mal ganz kurz jetzt geguckt habe, dass er mal verstoßen hat gegen die Anti-Doping-Regeln und er wurde für 9 Spiele gesperrt 2004. Da müsst ihr jetzt allerdings noch mal gucken. Ich habe hier einen Artikel vom Spiegel Und hier steht vom 9. Juli 2004, Herthas Ex-Nationalspieler Marco Rehmer ist wegen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln für 9 Spiele gesperrt worden. Rehmer war nach der Bundesliga-Partie bei 1860 München positiv getestet worden. Da es sich um einen Verfahrensfehler, nicht aber um ein Dopingvergehen handelt, bleibt die Spielwertung in der Bundesliga bestehen. Sprechender Befund war bei der Dopingkontrolle zwischen München 1860 und Hertha BSC aufgetreten. Rehmer war eingewechselt worden. Ah, ist interessant, weil das war das Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, wo Hertha den Klassenerhalt perfekt gemacht hat und 1860 in die zweite Liga musste. Ja. Und das ist natürlich interessant, dass die dann nicht anders gewertet wurden, diese Spiele.
Nee, was ich auch verrückt finde, ist, wenn der am 9. Juli gesperrt wird für 9 Spiele, dann ist er aber bis 21. August, hat er garantiert keine 9 Spiele absolviert.
Stimmt, ja.
Also war er vielleicht auch in diesem Spiel
illegal. Nicht einsatzbereit, da hätte eigentlich Schalke auch Einspruch einlegen können.
Genau.
Ja. Naja, hier ist die Erklärung, also er hat die lokale Anwendung des Wirkstoffs ist erlaubt, allerdings hätte Rehmer die Einnahme über den DFB anzeigen müssen.
Okay, ja gut. Was ich ja daran interessant fände, ist, eines der interessantesten Fußballinterviews, das ich jemals gelesen habe, war mit Philipp Lahm im Spiegel, ich glaube so 2014 rum. Da hat er mal erzählt über diese Doping-Regularien, dass es gibt so einen Spieler, also wenn du Nationalspieler bist oder in diesem Kreis der Spieler, die dann irgendwie nominiert werden, dann musst du immer bereit sein, dass Dopingtests auch im Alltag bei dir vorgenommen werden. Und das bedeutet, dass du immer in so eine Datenbank eingeben musst, wo du dich heute aufhalten wirst. Das finde ich total verrückt. Sonst spricht da irgendwie niemand drüber. Aber das Spieler echt, also er meinte, er hat das mal nicht gemacht. Und dann hieß es irgendwie, ja, hier sind die Leute von der Doping-Kommission, da. Und er war gerade auf dem Weihnachtsmarkt und dann hieß es, ja, du musst innerhalb von der nächsten Stunde musst du wieder hier zu Hause sein, damit die den Test machen können. Und wenn du ihn nicht machst, gilt er quasi als positiv. Und bei 2 Positiven bist du gesperrt.
Ah, okay.
Und das fand ich irgendwie total heftig, dass die Spieler immer Auskunft geben müssen. Ja, heute Nacht im P1 und dann morgen früh bin ich bei meiner Affäre. Oder nein, weiß ich nicht. Also, dass man da so durchgecheckt wird.
Ja, ja. Offenbar, also ich habe hier nochmal Kicker-Artikel vom 27.12.04 aufgerufen. Da steht, Hertha BSC kündigte den Profi zunächst und einigte sich später mit Rehmer, der auf 4 Monatsgehälter verzichtete auf die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses. Gespielt hat er seitdem für die Profis nur einmal bei der DFB-Pokalpleite in Braunschweig. Also vielleicht ist es auch wegen dieser Kündigung, dass sie irgendwie, aber selbst dann eine Sperre wird ja nicht bei einer Kündigung aufgehoben.
Also und warum dann in Braunschweig? Das war doch die Niederlage gegen Schalke.
Ja, aber da hat er wahrscheinlich für die Profis dann noch gespielt.
Ach so, ja. Das stimmt, ja.
Das gucke ich jetzt mal in 405. Braunschweig hat in der ersten Runde gegen Burghausen gewonnen, aber,
ach so. Marco Rehmer darf nach einer Dopingprobe aufgrund einer Kündigung nur für 9 Spiele nicht spielen. 1 Spiel darf er für Burghausen machen gegen Braunschweig im Pokal. Außerdem darf er für die Amateure auflaufen, wenn der Verein ihn kündigt und er auf 4 Monatsgehälter verzichtet.
Ah, aber weißt du, worauf du mich bringst? Es kann natürlich wirklich sein, dass er für Ligaspiele gesperrt wurde und nicht für Pokalspiele.
Mm.
Ja. Also er hat gespielt am 22. September 2004 für Hertha 1, also für die erste Mannschaft von Hertha in Braunschweig bei der Pokalniederlage. Ja. Na gut, also Marco Rehmer, ja, aber heute immer noch ein gern gesehenes Gesicht bei Hertha, obwohl er, wie gesagt, eigentlich aus der Union-Jugend kommt, aber das wird so ein bisschen vergessen.
Ja, ich meine, er hat ja auch 35 Länderspiele gemacht, was echt nicht wenig ist.
Also gerade für einen Hertha-Spieler, sehr selten, ja.
Genau, also sozusagen, dann würde ich mal schätzen, dass er nach Arne Friedrich der most famous Spieler ist von den deutschen Nationalspielern her.
Könnte schon sein, ja.
Und Ete Bär, oder wie er irgendwie
Ete Bär, genau. Na klar. Ja, so ein alter, das ist ja auch so eine Legende, wer Hertha, ja. Der hat irgendwie schon alle Vereinsauszeichnungen und so weiter. Mhm. Am selben Tag, wo du beim Pokal in Berlin warst, war ich ja auch beim Pokal. Damit kommen wir zum zweiten Spiel. Das ist das Pokalspiel mal wieder von meinem alten Verein FC Schönberg 95 und die spielten gegen Kaiserslautern in der ersten Runde im DFB-Pokal. Um nochmal kurz Chronologie reinzubringen, dein Spiel war am Samstag um 19 Uhr und mein Spiel war am Samstag um 15 Uhr. Das heißt, ich war gerade so ungefähr fertig mit meinem Spiel und dann vielleicht schon beim Abendessen, als dein Spiel losging. Also damals kannten wir uns ja noch nicht und das war auch natürlich 300 Kilometer weit entfernt, aber unbewusst voneinander waren wir da am selben Tag im Stadion. Wir kommen ja auch bald zu einem Spiel, wo wir dann gleichzeitig im Stadion waren, ohne uns zu kennen, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, das war durchaus eine witzige Sache, weil ich habe ja schon erzählt, dass Schönberg sich ab und zu mal für den DFB-Pokal qualifiziert hat, weil sie den Mecklenburg-Pokal gewonnen haben. Und beim ersten Mal, wo ich da war, war es ja gegen Mönchengladbach gewesen, 2003, 2004. Und das war halt deshalb kurios, weil Mönchengladbach in der Bekanntschaft meines Onkels, der in Schönberg wohnt, einen großen Fan hatte, Simone. Und Kaiserslautern war nun eine Mannschaft, die ich unglaublich mochte. Also ich war als Kind so ein bisschen Kaiserslautern-Fan, weil ich durch die WM 2002 ja zum Fußball gekommen war und Miroslav Klose so toll fand. Und Miroslav Klose spielte nun bei Kaiserslautern und irgendwie schwappte die Liebe so ein bisschen rüber und ich war für ein paar Jahre Kaiserslautern-Fan und ich mochte das auch irgendwie, dass die so zu der Zeit, wo ich dazu kam, waren die ja wirklich nicht gut. Also das waren oftmals so langer, langer Abstiegskampf und am Ende gerade so gerettet und so. Und das war irgendwie, weiß ich nicht, das mochte ich ganz gern irgendwie. Und deshalb natürlich ein besonders schöner Zufall, dass dann eben Schönberg wieder im Pokal dabei ist und Kaiserslautern zugelost bekam. Und da mussten wir dann natürlich hin. Diesmal war es ja auch ein Samstag, also diesmal vermute ich mal, also da kann ich mir herleiten, wie wir das geschafft haben, dass wir da hingefahren sind. Bei dem letzten Spiel von Schönberg, Sonntag, 17 Uhr, habe ich, wie gesagt, keine Ahnung, wie wir das geschafft haben, dass ich da irgendwie am nächsten Tag in der Schule war. Keine Ahnung. Das Spiel war, ja, wie soll ich es sagen?
War es eines der spannendsten Spiele, die du je gesehen hast?
Auf irgendeine Weise war es das wirklich, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt immer noch so ein bisschen FIFA-Spieler, oder ich bin auch heute noch FIFA-Spieler, aber damals habe ich immer gerne FIFA auf der leichtesten Stufe gespielt, weil dann gewinne ich ja immer. Und dann gab es durchaus manchmal die kuriosesten Ergebnisse. Also ich hatte mal ein 32-0 von Kaiserslautern gegen den HSV. Und das war hier so ähnlich, das Spiel. Also anders als bei dem Spiel gegen Mönchengladbach war es hier so, dass in der 20. Minute, glaube ich, das 1-0 für Kaiserslautern fiel. Und dann waren alle Dämme gebrochen. Und in der zweiten Hälfte, also ich glaube, Halbzeitstand war 3-0 für Kaiserslautern. Und in der zweiten Hälfte drehten die dann völlig auf. Carsten Janka hat in der zweiten Hälfte allein 2 Dreierpacks erzielt. Und also ein Sechserpack, 6 Tore in einer Halbzeit. Und der Endstand war dann 15-0 für Kaiserslautern. Und in der 90. da hatte der Schiedsrichter aber schon abgepfiffen, passierte sogar noch ein Eigentor. Also es wäre im Grunde schon noch ein 16-0 gewesen. Aber da hatte der Schiedsrichter schon, entweder hatte er abseits gepfiffen oder irgendwas, oder hatte das Spiel abgepfiffen. Auf jeden Fall 15-0 am Ende für Kaiserslautern, 6 Tore Carsten Janka, was zum Kuriosum führte, dass Carsten Janka Torschützenkönig wurde, aber obwohl er in der zweiten Runde ausgeschieden war mit Kaiserslautern und auch kein weiteres Tor in der zweiten Runde geschossen hat. Pizarro hatte ihn dann noch eingeholt im Verlaufe der Saison, der DFB-Pokalsaison, und hatte dann auch 6 Tore, aber Janka und Pizarro hatten beide 6 Tore am Ende.
Was ist denn ein Tor, an das du dich von diesen 15 herausragt, an das du dich noch besonders erinnern kannst?
Nein, überhaupt nicht. Also hier steht auch, es gab einen Elfmeter, also alles keine Erinnerung. Es gab ein Eigentor, Selim Teba steht, ich hatte einen Doppelpack gemacht, keine Erinnerung. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, Kaiserslautern hatte ein sehr komisches Trikot zu dem Zeitpunkt, was so mit Orange und so, also es sah ein bisschen aus wie so ein Müllmann-Trikot. Und ich glaube, das hatten die in dem Spiel an. Und wir haben uns auch damals, wir hatten, glaube ich, Sitzplätze auf der Haupttribüne, aber wir haben uns dann ein-, zweimal hinters Tor getraut. Da konnte man auch einfach hingehen. Also es war wie so ein, ist halt auch so ein Amateurplatz. Da waren 1300 Zuschauer hier. Ja. Und dann sind wir halt hinters Tor und haben von hinterm Tor Bilder gemacht von Carsten Janka, der halt im Strafraum da stand. Und die Bilder gibt's auch noch. Also das ist doch die Erinnerung, die ich habe. Also nicht mehr wirklich an irgendwelche Szenen oder so.
Und konnte man nach dem Spiel auch irgendwie den Spielern näher kommen oder warst du interessiert am daran irgendwie, weiß ich nicht, einen Blick, eine Unterschrift, ein Trikot zu ergattern oder sowas?
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das gemacht hätten und das würde auch nicht so zu mir passen, denn ich habe immer so die Meinung, wenn ich jemanden anspreche, will ich auch einen Zweck haben, warum ich ihn anspreche. Und der Zweck ist bei mir nicht so gegeben mit, kann ich ein Foto machen, kann ich ein Autogramm haben und so weiter. Das finde ich immer irgendwie unangenehm. Ich spreche Leute gerne an und dann auch völlig angstbefreit, wenn ich wirklich was habe. Also ich habe zum Beispiel mal Alex Schlüter angesprochen im Stadion an der Alten Försterei. Der hatte seine Sendung mit The Zone beendet und der stand halt so nah bei mir, dass ich halt wirklich nur zu ihm gegangen bin und ihm gesagt habe, ich habe alle Folgen Kicker Meets The Zone gehört. So, dann habe ich so gesagt, hey, alle Folgen gehört und so. Und dann hatte ich halt noch einen Gag parat, weil er hatte kurz vorher eine Geschichte erzählt, wo er irgendwie seinen Hausschlüssel verloren hatte und über die ganze Nacht gesucht hat und dann am Ende festgestellt hat, er hatte ihn in der Jackentasche. Da habe ich dann noch zu ihm gesagt, Hausschlüssel heute dabei? So. Und
Und wie war die Antwort?
er hat so kurz an seine Jackentasche gefasst und hat den Daumen nach oben gemacht. Und das war halt so eine Interaktion, wie ich sie mag, aber nicht so dieses, darf ich ein Foto, darf ich dein Trikot und so.
Ja.
Also deswegen, ich glaube nicht, dass wir da Carsten Janker dann irgendwie angesprochen haben oder auch einen der anderen Spieler. Ist ja auch witzig, übrigens fällt mir gerade auf, Klose war ja dann gar nicht mehr in der Saison dabei. Der
Ja.
war zu Bremen gewechselt, aber meine Liebe ist nicht mit zu Bremen gewechselt, sondern blieb da eine Weile bei Kaiserslautern. Irgendwann hat sich das dann verabschiedet, weil irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht fehlte mir dann auch so ein bisschen der Bezug oder das war vielleicht auch in einer der ganzen Fußballpausen, die ich dann auch mal gemacht habe, dass das dann so ein bisschen abhanden kam mit Kaiserslautern. Aber eine Zeit lang habe ich auch mal bei FIFA Kaiserslautern genommen und so. Und ja, das war ganz cool.
Okay.
Es gab einen witzigen Wortwechsel am Ende über das Spiel, als dann so Nachbarn gefragt haben in Schönberg, na, wie ist es ausgegangen? Und er hat ziemlich hoch verloren. Ja, wie hoch denn? Naja, denkt dir irgendeine Zahl zwischen 14 und 16?
Ja, das erinnert mich daran, dass dass ich in einem Verein gespielt habe, als Kind, der regelmäßig auf die Mütze bekommen hat. Unser bestes Ergebnis war, glaube ich, eine 3:0-Niederlage. Und dann sind wir am Anfang der Osterferien, ist meine Familie mit mir nach Griechenland geflogen. Und da war das Spiel gegen die Hertha Amateure. Ich wollte aber gerne wissen, wie das Spiel ausgeht und habe dann meinen Trainer angerufen, als wir in Griechenland waren, und meinte, und wie ist es ausgegangen? Und da meinte er, naja, 12:0. Und er meinte es ja erstmal nur 12:0 und ich so in völliger kindlicher Naivität verloren. Als ob wir dann, nee, wir haben die gerade 12:0 weggeboxt.
Ja, sehr gut.
Ja, von daher, gut, wird auch bei Schönberg gegen Kaiserslautern klar gewesen sein.
Ja.
Schöneberg, ne? Ich sag's, nee, Schönberg, so,
Schönberg, genau, also nicht wie
nicht
der
der
Stadtteil von
Bezirk,
Berlin.
sondern genau,
Ja.
sondern ohne das erste E.
Ja, das war auch leider das letzte Spiel von Schönberg, was ich gesehen habe. Bisher sind keine weiteren dazugekommen. Ich hatte ja eigentlich mal wieder Lust, das zu machen. Und der Online-Auftritt, der ist ja auch ganz schön von denen. Also die haben eine gute Website und alles. Aber ich war jetzt generell einfach auch lange nicht da. Aber wenn ich mal wieder da bin, dann hätte ich durchaus Lust, mal wieder hinzugehen. Es wäre wirklich nochmal so eine Rückkehr zu den Wurzeln.
Ja, das vielleicht nehmen wir da einfach die vorerst letzte Folge auf, wenn wir bei den aktuellen Spielen gelandet sind.
Genau. Es gibt ja noch eine lustige Anekdote im Zusammenhang mit diesem Spiel. Vielleicht, oder nee, ist glaube ich das Gladbach-Spiel gewesen, aber ich habe ja als Kind gerne Computer gespielt am Computer von meinem Stiefvater und und habe Age of Empires gespielt. Und da gab es irgendwann mal so einen Tag, wo die beiden einfach irgendwie, weiß ich nicht, rausgegangen sind, spazieren gegangen sind und haben gesagt, ja, du kannst denn hier spielen und so weiter. Und ich
Muss nur kurz sagen, wer die beiden sind,
Also
ne?
mein Stiefvater und meine Mutter. So.
Ja.
Und ich durfte halt spielen. Der Computer war passwortgeschützt, aber das Passwort kannte ich. Also kein Problem. Aber dann bin ich an den Computer gegangen und die anderen waren schon weg und ich habe halt das Passwort eingegeben und das funktionierte nicht. Und dann war es irgendwie so, warum funktioniert es nicht? Habe ich mich vertippt oder so? Und nee, nochmal probiert und nochmal probiert und nochmal irgendwie geguckt, ob die Shift, die Feststelltaste aktiviert ist. Nee, Passwort funktionierte nicht. Und ich so, ach Kacke, was ist das denn jetzt hier? Ich wollte jetzt hier spielen und hab sturmfrei sozusagen, durfte auch spielen, also hatte auch die Genehmigung. Aber ja, Passwort geht nicht. Und irgendwann, also ich habe gezweifelt oder verzweifelt gegrübelt, habe ich so mehr so aus Resignation, habe ich auf diesen Button geklickt, wo drauf steht Sicherheitsabfrage oder so, wenn sie jetzt also Passwort-Hinweis für den Fall, dass man sein Passwort vergessen hat, ne?
Ja.
Das gab es früher. Und dann habe ich gemerkt, okay, mir wird hier ein Streich gespielt, denn die Frage, deren Antwort das Passwort war, war dann sinngemäß, wie hieß der Torwart des FC Schönberg 95 im Spiel gegen die Borussen oder so. Und dann habe ich mir natürlich hergeleitet, okay, die Borussen ist wahrscheinlich Mönchengladbach gemeint. Aber das Problem war natürlich, wie sollte ich rausfinden, wie der Torwart heißt? Also das wusste ich einfach
Ja.
nicht. So, weil es war ja nicht so diese Zeit, wo man mit einem internetfähigen Handy jetzt mal schnell guckt, wie der Torwart hieß. Und das steht auch in keinem Buch, was da irgendwie im Regal stand. Also hatte ich eine Aufgabe. Der Computer war übrigens auch nicht am Internet angeschlossen. Also selbst wenn ich da irgendwie reingekommen wäre, hätte ich kein Internet gehabt. Und das habe ich dann so gelöst. Ich hatte so ein paar Mal beobachtet, wie andere Leute den Computer ans Internet angeschlossen hatten. Das war dann mit so einem LAN-Kabel, was durch die ganze Wohnung verlegt worden war. Und die musste man dann an eine Buchse anschließen in der Wand und dann konnte man irgendwie kurz mal Internet an den Computer anschließen. So, das hatte ich ein paar Mal beobachtet und habe das dann irgendwie so rumprobiert und habe dann diese Buchsen irgendwie, also dieses Kabel irgendwie in die Buchse reingesteckt. Und dann bin ich in dem Computer in den Gast-Account gegangen, der nicht passwortgeschützt war, der aber auch nicht mir ermöglichte, dass ich damit spielen konnte, weil damit konnte man, glaube ich, nicht groß irgendwas machen, keine Spiele installieren oder gar nichts installieren. So.
Ja.
Und dann konnte ich da aber irgendwie, glaube ich, weiß nicht, vielleicht Microsoft Internet Explorer oder so öffnen und konnte mir halt die Webseite vom FC Schönberg 95 suchen. Und dann habe ich eben geguckt, okay, wie heißt der Torwart? Hab dann natürlich auch noch gegrübelt, ist denn der Torwart, der heute im Tor steht, immer noch der, der damals im Tor stand? Aber das war dann in dem Fall egal. Ich habe es erst mal probiert. Der hieß Sven Schmidtke. Und dann habe ich eingegeben, in den habe ich mich wieder ausgeloggt aus dem Gast-Account, mich wieder eingeloggt und habe in den normalen Account eingegeben als Passwort Schmidtke und der Computer fuhr hoch.
Das so lustig, weil man kann sich genau plastisch vorstellen. Ich kenne ja auch diese Ungeduld eines Kindes, das sozusagen das nur noch ein Passwort trennt von der Welt, in die man jetzt unbedingt möchte, also Computerspiele oder sonst irgendwie. Und lustig, das ist ja meistens so, dass man davor sitzt und sich nur so denkt, ach, wie schön wäre es und alles nicht. Von daher eine der seltenen Stories, wo es dann doch mal funktioniert hat. Respekt.
Ja, und ich muss auch sagen, rückblickend, also ich würde mich ja heute nicht mehr daran erinnern, Mensch, da habe ich die 2 Stunden voll geil Age of Empires gespielt, aber heute erinnere ich mich noch an diese Story und dadurch, dass es eben auch diesen Erfolgsmoment gab, dass ich im Grunde alle Werkzeuge in der Wohnung hatte, um die Antwort rauszufinden auf diese Passwortfrage, das hatte eigentlich viel, viel mehr was von eine Art, wie man heutzutage so diese Escape Rooms spielt. Also man wird vor ein Rätsel gestellt, man weiß aber, in dem Raum gibt es alles, um das zu lösen. Und ja, das hat sich dadurch natürlich als Erzählung viel, viel besser eingebrannt als, ja Mensch, ich habe Mailand erobert oder sowas. Also so in dem Age of Empires Spiel. Also deswegen der Streich, muss ich schon sagen, ich bin nicht so ein Fan von so Streichen, so versteckte kameramäßig und Lachen auf Kosten eines anderen, aber der Streich, der war schon sehr gelungen.
Ja, nice. Das hat mich übrigens eben daran erinnert, als du das erzählt hast, wo du noch bei FIFA kurz warst und dass du auf dem leichtesten Niveau gespielt hast. Ich habe damals das eine etwas andere Taktik gewählt, weil schon damals auch jede virtuelle Niederlage von Schalke 04 an meinem Selbstwertgefühl gekratzt hat. Bin ich eine Taktik gegangen, um völlig auf Nummer sicher zu gehen. Und mein Vater erzählt bis heute davon. Auch ein bisschen, glaube ich, ein Klassiker. Du spielst den Gegner und schießt Eigentore. Aber am laufenden Band habe ich das gemacht. Und mein Vater zitiert das heute noch, weil wie der Reporter immer wieder sagt: Und wieder so ein dummes Eigentor. Das ist jetzt schon das 5. Mal. Und es steht 5 zu 0 für die Schalker. Und es gibt jetzt wieder Anstoß für Hansa Rostock. Und wieder so ein dummes Eigentor. Und da sitzt dieser eigene Sohn verblödet daran, dass er die Gegner einfach nur Eigentore schießen lässt. Also das war, glaube ich, auch
Habe ich auch mal gemacht, aber es wurde mir dann irgendwie doch zu langweilig. Also deswegen habe ich dann lieber selber auf Amateur gespielt und immer gewonnen.
Genau, ich glaube, es ist relativ klassisch, dass man das mal so eine Phase hat, in der man das macht. Aber sie hat auch bei mir irgendwann geändert, wobei meine legendärsten Zeiten hatte ich mit dem FC Liverpool, das weiß ich noch, und Michael Owen, der, glaube ich, gleichermaßen viele Tore geschossen wie rote Karten kassiert hat, weil man damals ja noch den Torwart umgrätschen konnte, wenn er mal einen Ball gehalten hatte. Also von daher, aber das sind ja alles andere
Ja, und das
Geschichten.
ist zum Beispiel bei mir auch was. Mein Torwart hatte meistens mit die meisten Tore, weil ich habe ihn jeden Freistoß und jeden Elfmeter schießen lassen. Und damals war das ja noch sehr viel einfacher. Da musste man, glaube ich, einfach so ein Timing-mäßig, wenn ich mich richtig erinnere, war es die
Ja.
D-Taste, um zu schießen. Und dann war das so ein hin und her schwankender Zeiger. Und dann war irgendwo so ein grüner Button. Und wenn du den getroffen hast mit dem Zeiger in dem richtigen Moment D gedrückt hast, dann ging der Ball eigentlich immer rein. Und da hatte Tim Wiese bei mir bei Kaiserslautern, hatte dann locker irgendwie 12 Saisontore am Ende. Also, ja.
Ja,
Schöne
was manche
Zeiten.
nur hinbekommen mit Elfmetern, ne?
Ja.
Aber ja, es ist da steckt auch einiges drin, was man so an Storys. Aber wir können es ja nur ganz kurz aufmachen. Gibt es so ein FIFA-Spiel, was dir sofort, also wir beide haben ja schon unendlich viel gespielt. Ich kann auch nicht mehr hören, als aus der Saison, als wir die spanische Liga mal gehört haben, gespielt haben, den Tor-Sound von Real Madrid, immer wenn dieses irgendwie sowas kommt, ne, denke ich immer, boah, nee, das reicht. So, gibt es bei dir aber so ein Spiel, was noch so heraussticht?
Also du meinst jetzt eine Partie oder einen FIFA-Jahrgang?
Eine Partie, also ja.
Also witzigerweise, jetzt bin ich vielleicht unter dem Eindruck der Zeit damals, aber ich hatte mal so ein mega geiles Spiel mit Kaiserslautern in der Champions League gegen den AC Mailand, was ich glaube ich am Ende 1-0 gewonnen habe. Das war in der K.O.-Phase schon, wo es wirklich Schüsse rechts und links am laufenden Band gab und die Torhüter alles gehalten haben und wirklich auf spektakuläre Weise gehalten haben. Und ich erinnere mich noch an das Tor, kann sogar sein, es war Miro Klose, aber kann ich jetzt nicht meinen, vielleicht war es auch Christian Timm, aber ich habe oft mit zwei Stürmern gespielt. Auf
Sogar
jeden Fall
noch
einer
besser.
meiner beiden Stürmer haut, also drischt den Ball so von der Strafraum-Ecke Richtung Tor und der ballert oben rechts ins Eck und der Torwart fliegt, aber kommt nicht mehr ran. Und das war das 1-0 und war dann so ein total krass erkämpfter Sieg, so mit so einem in so einem Spiel, wo man der Außenseiter ist. Ansonsten, ich habe viele geile Spiele erlebt über die Jahrzehnte ja mittlerweile bei FIFA. Also ich weiß noch, mein allererstes Spiel, was ich gespielt habe, war FIFA 2003, glaube ich, und das war ein deutsches Nationalmannschaftsspiel. Kann sein gegen Brasilien, weil ich glaube ich gerade zu dem Zeitpunkt Deutschland-Brasilien gesehen hatte in der WM. Und wenn man so überlegt, heutzutage, ne, ab und zu ist es ja so, jemand hat noch nie FIFA gespielt und du sagst so, ja komm, spiel doch eine Runde mit mir, ich erkläre dir, wie es geht und so weiter. Man hat einfach 20 Jahre Erfahrung Vorsprung. So,
Ja.
das ist halt wirklich völlig krass, dass man so sein Leben lang FIFA spielt und dementsprechend auch nie groß Akklimatisierung braucht, um sich wieder an das neue FIFA zu gewöhnen. Aber jahrgangsmäßig würde ich sagen, mein Lieblings-FIFA war FIFA 17.
Okay.
Das war das mit Marco Reus vorne drauf,
Ja.
weil das war nach einer kleinen Pause oder ich glaube sogar nach einer größeren Pause. Ich glaube, ich hatte FIFA 13 und dann habe ich mehrere Jahre FIFA 13 gespielt und dann FIFA 17 geholt und das hatte so einen Sprung gemacht. Das war dann auch das erste, was ich mir für die PS3 geholt habe. Es war grafisch viel schöner, es war von den Kommentatoren viel, viel besser. Es hatte einen coolen Soundtrack. Marco Reus vorne drauf fand ich irgendwie auch cool, dass es nicht immer nur Messi, 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 sondern Marco Reus ist einfach mal ein Spieler, der jetzt nicht die allergrößte Weltspitze ist, aber der mal so eine Auflockerung bringt. Und dann hat es diese gelben Menüs, was ich auch irgendwie cool fand. Also einfach, weil man gelb nicht so oft sieht als stilisierte Farbe. Und irgendwie ist das bis heute eins meiner Lieblings-FIFAs, FIFA 17.
Ah, okay. Ja, ich kann mich auch erinnern, wir hatten das damals so zusammen angefangen oder vielleicht hattest du es schon einmal gespielt, aber irgendwie hatte man auch das Gefühl, da hat FIFA irgendwie viel getan, das ist nochmal so ein nenn ich Upgrade, aber sozusagen, dass da irgendwie was
Ja, da
passiert.
hat sie sich viel entwickelt. Ja.
Genau, also war das die erste mit diesem Alexander eigentlich oder?
Es kann sein, ja. Ich glaube,
Ich
ich habe
glaube
eine.
nämlich,
Ja,
ja.
genau, weil der war 17. Genau. Der war in der Handlung 17. Und den hat man ja dann 3 Jahre gespielt, also ein Jahr bei 17, ich glaube eins bei 18, eins bei 19, und dann hatte man so 3 Jahre diese Storyline mit Alexander, ja.
Ja, genau. Also man hatte so das Gefühl, okay, die geben da jetzt nochmal richtig was rein, was so neu dazukommt.
Was ich als Kind auch immer total vermisst habe, war die Saisontoranzeigen. Also, dass Michael Ballack ein Tor schießt und dann steht da drittes Saisontor oder so. Und das ist ja bei den, das war dann bei FIFA 13, glaube ich, noch nicht, aber bei FIFA 17 dann auf jeden Fall. Und das war dann auch so, das sind so kleine Sachen, die mir dann immer total gefallen.
Okay.
Ja. Dann haben wir noch ein Spiel auf der Liste. Wir haben uns ein bisschen
Genau, aber
verzettelt.
wir wollen noch ganz kurz etwas sagen, was an dem Tag, ja, dass dieser Tag in der Fußballhistorie historisch war, an dem wir beide im
Ach
Stadion
so, ja,
waren.
natürlich,
Das wollte ich noch
ja.
ganz kurz besprechen.
Ja.
Es war der 21. August 2004 und es ist ein Wettbewerb. Also an diesem Spieltag, in diesem Wettbewerb ist ja, Historisches passiert, es ist ein Spiel manipuliert worden. Robert Heutzer hatte das Spiel Hamburger SV gegen den nee, SC Paderborn gegen den Hamburger SV. Er hat damals, ich glaube, er hat nicht persönlich auf diese Spiele gewettet, sondern er hatte Freunde, die auf das Spiel gewettet haben und auf einen Sieg Paderborn gewettet haben, weil Hamburg der Favorit war. Und ich glaube, und dann hat er eine rote Karte gegeben, zwei sehr unberechtigte Elfmeter und ich glaube, viele kleine Nicklichkeiten immer für den SC Paderborn ausgelegt. Und Hamburg hat 2-0 geführt, Paderborn hat aber am Ende 4-2 gewonnen. Und ich glaube, 80.000 sind da für die Heutzer-Wettgemeinschaft dabei rausgesprungen. Und wie kannst du dich an diesen Skandal noch erinnern? Der ist ja ein halbes Jahr später, ist der ja mal aufgeklärt worden.
Erinnern gar nicht. Also ich glaube nicht, dass ich es damals mitbekommen habe. Damals habe ich auch noch nicht so die News verfolgt. Ich habe auch noch nicht diese Talk-Sendungen geguckt, pa Doppelpass oder wie das alles hieß. Also ich habe das beschränkte sich damals wirklich auf NDR2, wenn ich im Norden war, NDR2 Radiokonferenz oder aber Inforadio oder aber Sportschau. Und in der Sportschau war es dann vielleicht so, du weißt es ja, wie es ist, man schaltet dann 18:30 ein und dann kommt irgendwie, ja, nach dem dramatischen Nachrichtenverlauf unter der Woche versucht der Hamburger SV wieder in die Spur zu finden und so. Aber da habe ich dann nicht nachgeguckt, was war denn jetzt der dramatische Nachrichtenverlauf unter der Woche. Also ich muss sagen, so aus zeitgenössischer Sicht kann ich mich gar nicht dran erinnern. Natürlich sind die Sachen aus heutiger Sicht legendär. Wir haben ja auch Robert Heutzer dann mal gesehen auf einem kleinen Platz in Berlin.
Stimmt.
Also das waren ja dann, also natürlich weiß ich, wer er ist und ich habe mir auch die Bilder und die Videos, die es heute davon noch gibt, angesehen Jahre später. Aber ja, das alles sonst weiß ich nicht mehr.
Weil ich kann mich noch total an diesen Moment erinnern, als es am Ende der Sportschau hieß, ich glaube, es war Monika Lierhaus, die das moderiert hatte und die dann gesagt hatte, und zum Ende noch zu einer, na, sie hat nicht gesagt traurigen Nachricht, aber irgendwie sowas in der Art und sagte dann, es gibt den Verdacht, dass ein Schiedsrichter Spiele manipuliert hat. Der Schiedsrichter Robert Heutzer soll da irgendwie beteiligt sein oder sowas. Und das weiß ich noch, dass ich dann nach oben zu Papa gegangen bin und haben wir überlegt, vielleicht könnte man das denn machen, also Spiele manipulieren. Und dann später kam dann diese ganze Aufklärung. Ich glaube, also ich habe ja schon immer sehr viel und gerne Zeitung gelesen und ich glaube, ich habe es dann immer im Tagesspiegel, PNN oder sowas nachgelesen. Aber ja, war eine verrückte Story. Ich habe schon vorhin zu dir gesagt, es wäre beim Spiel Schalke, Hertha gegen Schalke, wo Heutzer nie hätte angesetzt werden können, weil er aus Berlin kommt. Wäre es leicht gewesen für ihn zu manipulieren, weil Schalke sich echt eher durchgekämpft hat. Und ja, bei Schönberg gegen Kaiserslautern hätte er 15 Tore aberkennen müssen. Das wäre ein bisschen komplizierter geworden.
Das wäre schwierig geworden. Ich weiß auch noch, es gab irgendwie so später dann auch ziemlich intensive Berichte, wer ist noch beteiligt. Ich meine mich zu erinnern, dass was Knut Kircher so einen ganz langen Auftritt hatte, so mit einer Leinwand und so, wo er ganz genau irgendwie erzählen musste, dass er nicht dazugehört oder so. Also
Nee, ich glaube, du meinst einen Schiedsrichter Jürgen Jansen, meinst
Jürgen
du?
Jansen, vielleicht war es
Bei
auch
dem
Jürgen.
aber es gab ein Erstligaspiel, das im Verdacht war. Das war Kaiserslautern gegen Freiburg. Oder Freiburg-Kaiserslautern, das weiß ich jetzt nicht. Und dann hatte der so eine Pressekonferenz, die er gegeben hat und wo er dann groß erzählt hat und sozusagen, dass an diesem Verdacht nichts dran ist und seine Kinder werden bespuckt in der Schule und das hat er dann ausführlich erzählt, wie
Na,
das.
vielleicht war es auch Jürgen Jansen, ja. Auf jeden Fall, ja, das hat dann danach so ein bisschen ist das bei mir angekommen, so diese ja, ich will jetzt nicht Hetzjagd sagen, aber so dieses wirklich Suchen, wer ist noch beteiligt, wie tief geht's noch und so weiter. Letzten Endes war es ja, glaube ich, nur Holzer, der wirklich überführt wurde, und dann gab es so zwei, drei Verdachtsmomente, ne?
Ja, und es gab noch Dominik Marx, es gab noch einen zweiten
Ah,
Schiedsrichter,
okay.
der Spiele manipuliert hat. Und es gab halt noch einen Schiedsrichter, der es nicht gemeldet hat, Thorsten Koop. Und halt bis heute ja stark umstritten die Rolle von Felix Zweier, der das auch den Verdacht zu spät gemeldet hat und wo es bis heute Anschuldigungen gibt, dass er bei einem Spiel auf jeden Fall auch Geld entgegengenommen hat. Und bewiesen ist es nicht. Und ja, es ist aber bis heute, hängt ihm bis heute nach.
Ja, ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt, das Video von der Zusammenfassung von damals, und war ja schon erstaunt, dass es ja wirklich, also es stand 2-0 für den HSV und sah ja wirklich aus wie ganz einfache Nummer. Dann kam dieser Elfmeter, den Holzer gepfiffen hat, der ja wohl unberechtigt war, aber der wird, glaube ich, noch eher, na gut, ja, vom Moderator oder vom Reporter gesagt, naja, okay, er hat es nicht genau gesehen, aber der Schiedsrichter stand ja direkt daneben. Das 2-2 aber von Paderborn und auch das 3-2 sind ja wirklich perfekt rausgespielte Tore. Also da hat Holzer gar nichts mit zu tun gehabt. Also ich denke, da hat man schon auch als die Wettmafia, hat man den richtigen Riecher, dass man den HSV als Ziel seiner Angriffe nimmt, weil der HSV eben auch wirklich nicht so gefestigt war. Und dann der letzte Elfmeter und auch die rote Karte für Mpenza und so weiter, da war es sozusagen offensichtlich, wenn man es weiß. Die rote Karte für Mpenza, da hat lustigerweise auch keiner so richtig drüber diskutiert. Er hat zweimal irgendwie nach dem Elfmeter mit dem Schiedsrichter geredet und auf einmal zieht er die rote Karte und meint, hat irgendwie schwer beleidigt. Und dieser Elfmeter zum 4-2, der war natürlich ganz komisch. Vor allem auch komisch, weil, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, der SC Paderborn ja in Ballbesitz bleibt. Also der Ball fliegt von der Seite durch den Strafraum. Dann stolpert ein Paderborn-Spieler und er gibt sofort Elfmeter, obwohl da noch ein Paderborn-Spieler eigentlich fast noch im Strafraum den Ball hat, also auch noch das Tor schießen könnte. Also da hat er wirklich wahrscheinlich so gesagt, ja geil, nehme ich, pfeife ich. So. Also der hätte locker den Vorteil gelten lassen können.
Ja, das war eigentlich ein wirklich seltsamer Pfiff. Also, dass er da noch den Deckel sozusagen drauf machen möchte.
Ja. Und zwischendurch gibt es ein paar krasse Szenen auch vom HSV, wo der Torwart von Paderborn richtig gut hält. Also da hätte es auch ordentlich schief gehen können noch.
Ah,
Für
okay.
Holzer, sag ich mal.
Ja.
Ja.
Ja, ich meine, er hat ja auch mehrere Spiele versucht zu manipulieren, es hat nicht funktioniert und sowas. Also, ich will jetzt echt gar nicht so darauf eingehen, wie leicht es ist, so ein Spiel zu manipulieren oder sowas, aber ich halt's, also ich weiß auch, dass er gesagt hat, dass seine Taktik war, immer mal wieder einen Einwurf dann zu geben für die Mannschaft, die er bevorzugt. Und das finde ich seltsam, weil aus Einwürfen selten Tore entstehen. Es ist halt auch kein Wunder, dass so eine Sache nach einem halben Jahr auffliegt, weil, weiß nicht, die Anzahl der Fehlentscheidungen, die dann gravierend sein muss, weil sie spielentscheidend sind, ist dann viel zu hoch, ne? Also
Ja, stimmt. Ja.
deswegen, er war relativ schnell ja auch aufs Abstellgleis gerutscht und hat ja, aber da weiß niemand, ob das eine Schutzbehauptung ist oder nicht, dann auch gesagt, dass er nicht mehr weiter manipulieren möchte. Keine Ahnung, ob das stimmt.
Genau, also selbst wenn er nicht entlarvt worden wäre, hätte man wahrscheinlich anhand der Qualität seiner Entscheidungen ihn irgendwann rausgenommen, ne?
Genau,
Ja.
deswegen. Das ist so ein bisschen, naja, praktisch ist das falsche Wort, aber da ist es jetzt nicht möglich, dass sozusagen Schiedsrichter am laufenden Band alles manipulieren und niemandem fällt es auf. Also dieses Skandal, das hält dann immer nur für einen kurzen Zeitraum. Aber damit kommen wir zum dritten Spiel, das ein halbes Jahr später stattgefunden hat, im Berliner Olympiastadion wieder. Und bei dem Spiel habe ich zugeschaut. Ist das Spiel Hertha gegen Schalke,
Zum
4 zu
dritten Mal,
1.
glaube ich.
Genau, der Dauerbrenner bei mir. Hertha gegen Schalke, 4 zu 1 für Schalke, 2 zu 1,
4 zu
glaube
1 für Hertha.
4 zu 1 für Hertha, Entschuldigung. Schade,
Ja.
du hast es gemerkt. Und das war so ein Spiel, an das erinnere ich mich insofern noch ganz gerne, auch wenn Schalke verloren hat, weil das eine irre Stimmung damals war und ich noch so als Kind so dachte, geil, hier in so ein Stadion, das möchte ich immer machen. Also es war Sommer, es war beste Temperaturen, Schalke war damals Zweiter und Hertha hat in einer Art und Weise geglänzt gegen, also und manchmal ist ja fast cooler als Zweiter zu sein, gegen den Zweiten zu gewinnen. zumindest für einen Nachmittag, das ist ja dann cooler. Und das war so ein Nachmittag, wo Schalke, die haben, glaube ich, früh Paulsen verloren, der hat, glaube ich, früh Gelb-Rot bekommen, weil er irgendwie ausgetickt ist. Und nach 20 Minuten war Schalke in Unterzahl und das hat Hertha sehr gut ausgespielt. Der hat einen Bastürk und Gilbert und Marcelinho und all die ganzen. Und obwohl Schalke verloren hat, habe ich das, hat das irgendwie Spaß gemacht zu gucken. Das Einzige, wo es schwierig war, ich bin an dem in diesem Schuljahr auf die Montessori-Schule gewechselt, also auf die Schule, von der du in diesem Jahr dann gerade runter, also ich bin quasi für dich eingewechselt worden.
Ich bin 0-3 weggegangen, ja.
Ah, okay, dann bin ich nicht eingewechselt worden. Ja. Und da war Fußball ein ganz anderes Thema. Also auf meiner Grundschule konnte ich, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, konnte ich problemlos ein Spiel aufnehmen und am nächsten Tag gucken, wenn es spät am Abend war und keiner hat mich darauf angesprochen. Und auf der Montessori-Schule war das immer so ein ganz großer Prestige-Kampf.
Das stimmt, das war zu meiner Zeit auch schon so, ja.
Ah, okay. Ja. Weißt du denn, wie du dich da positioniert hast? Oder,
also ich war mittendrin.
Du warst ja kein Ding-Fan, ne?
Also naja, ich war zu dem Zeitpunkt Kaiserslautern-Fan, das war schon so.
Ja, das ist schon so, als okay. Als,
ja. Und Kaiserslautern war immer so mäßig und das war natürlich für mich, da gab es einen Mitschüler, der war sehr großer Fan vom VfL Bochum. Das war eigentlich oftmals so das große, die große Rivalität Bochum oder Kaiserslautern, weil das waren so zwei Teams, die waren, also Bochum war meistens ein bisschen besser, die waren unter Neururer in der Zeit sogar mal kurz Erster. Aber da waren so die, das waren so die, wo man sich dran aufgerieben hat. Man hat jetzt natürlich nicht sich mit den Bayern-Fans verglichen oder so. Oder da gab es noch einen Dortmund-Fan, der hat, der, also da hat man sich jetzt nicht mit verglichen, aber so die, so mit dem, ja, mit dem Bochum-Fan.
Da konnte man es auch nehmen. Ja, weil ich weiß, bei Schalke, es gibt ja diese komische Geschichte, dass die Hertha-Fans die Schalke-Fans hassen oder die Schalke ja an sich. Das hat, glaube ich, irgendwie eine Geschichte aus den 70er Jahren, wo Schalke mal irgendwie ein Spiel verloren hat und dann am grünen Tisch aber noch gewonnen war, irgendein Spieler nicht spielberechtigt war und dann wurde Schalke später Pokalsieger und die Herthaner fühlen sich da, glaube ich, betrogen. Und,
kann sein, ja, es ist so eine alte Geschichte, die immer mal wieder rausgesucht wird. Ich habe auch keine Ahnung. Also ich war jetzt auch kürzlich auf Schalke und da war es extrem harmonisch. Also von der Ultras eben nicht so, aber ja, keine Ahnung. Da war auch keine Sektorentrennung und nichts. Also das war echt super.
Ja, okay. Weil, aber das wurde irgendwie, dieses Motiv ist den Schalkern irgendwie, also den Herthanern irgendwie auch, also auch meinen Mitschülern, dass Schalke sozusagen ein besonderer Gegner war. Also ich habe auch mir eine Zeit lang Schalke Utensilien zu Weihnachten gewünscht, wie eine Federtasche und sowas, aber die waren dann sehr schnell irgendwie bearbeitet. und ich weiß halt, dass damals, dann war das halt so, dass Schalke gegen Hertha gespielt hat zu Hause im November 2004 und am nächsten Tag war ein Geburtstag von einem Mitschüler, Julius Krehn, falls du den noch, falls der Name dir was sagt.
Nee,
okay. Und das war halt so das große Ding, wer kann am nächsten Tag sozusagen bei dem Geburtstag triumphierend auflaufen. Und das, dann weiß ich noch, dass Schalke da verloren hat und da war ich auch echt so voll geknickt. Also da war ich wirklich ein bisschen fertig mit den Nerven und dann da ging mir das auch alles tierisch auf den Keks mit diesem, dass die Hertha, also dass die Hertha so gefeiert haben. Und im Rückspiel war das irgendwie aber schon ein bisschen freundschaftlicher, obwohl
naja, also ich habe ja gesehen, Hertha auf Rang 4, Schalke auf Rang 2, also da waren beide im Grunde eine gute Saison am Spielen, also deswegen vielleicht auch so ein bisschen so eine ausgelassene Stimmung.
Das kann natürlich sein, dass das so eine andere Nummer war, ja, aber auf jeden Fall bei dem Spiel, ich weiß auch noch, dass das eines sehr, dass wir das erste Mal das große Problem hatten, das du auch schon haben solltest später vor dem Olympiastadion, man kommt so manchmal nicht so schnell rein.
Ja.
Und das Spiel hat auch 10 Minuten später angefangen. Und es war auch so, dass wir hatten einen Freund dabei, den wir verloren haben. Und der zum Glück, deswegen ist dein Prinzip, jeder bekommt seine eigene Karte, auch sehr gut. Ich glaube, du hast das auch, ne? Dieses Prinzip, sich jeder so, genau. Und war damals so, dass er es dann hatte und ich weiß noch, wie wir die ganze Zeit, wo ist Jonas? Und dann haben wir ihn aber irgendwann im Stadion dann wieder getroffen und dann 4-1-0 und er sagte, oh, wie gut, dass ihr wieder, also wir waren halt damals Kinder, dass ihr wieder da seid, aber jetzt ist ja 1-0, jetzt ist ja alles wieder gut.
Ja, so ist es manchmal auch heute noch, ne, also ja.
Und noch ganz kurz eine Story, ich glaube, dass damals, weil das letzte Heimspiel oder sowas war in der Saison,
oder so, oder vorletzte, ich weiß es nicht.
Ich guck mal.
Karl Dardai so eine Aktion hatte, dass alle eine Cola bekommen oder sowas. da war irgendwie so eine Sache, die er initiiert hatte, dass jeder hatte so einen Cola-Coupon oder sowas,
okay, den
er einbringen konnte. Da hat er sich natürlich schon lange vor seiner Zeit als Trainer da sehr beliebt gemacht.
Aber das war auch so die Zeit. Die Geschichten aus der Zeit sind durchaus legendär. Also da gab es ja auch wirklich zu vielen, vielen Spielen Sonderzüge auswärts und dann war die Mannschaft mit im Zug und hat Bier ausgeschenkt und so. Ah, okay. Und auch, also musste dich mal mit meinen Stadionfreunden, die du ja auch kennst, von Hertha unterhalten über eine legendäre Auswärtsfahrt. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, nach München zu 1860, zu dem entscheidenden Abstiegsspiel, wo Hertha dann eben nicht abgestiegen ist. Ja. Das ist so in Erinnerung, diese Auswärtsfahrten, wie die Mannschaft sich dann auch mit einem extra Schal noch bedankt hat bei den Fans. Annika trägt hier bis heute den Schal. Danke, Fans und so. Also wirklich, das war irgendwie in der Zeit ein besonderes Verhältnis zwischen Mannschaft und Spielern. Zwischen Mannschaft und Fans.
Mannschaft und die Spieler, die hatten besondere Fans. Da muss man sich Gedanken machen, wenn das so ist. Ja, krass. Ja, ich meine, das ist ja sowieso, manchmal frage ich mich ja, sehnt man sich nach dem Fußball, weil das irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen unschuldiger war, WMs noch in einem Land waren und nicht auf drei Kontinenten und all das Ganze.
Oder in Saudi-Arabien.
Genau, aber ich glaube, man sehnt sich auch ein bisschen danach zurück, weil die eigene Mannschaft, ich meine, ich erlebe es ja bei Schalke auch, ich spiele ja auch lieber die alten FIFAs, alleine wenn ich den Namen Marcelo Bordon höre, dann das sind ja ganz andere Zustände, die ich da bekomme. Da
ist anders als Breel Embolo, ja.
Der ist auch noch in Ordnung, wenn wie Robin Gosens sagen würde, da geht ich mir auf jeden Fall einer ab, wo ich mich bis heute frage, was das eigentlich heißt, aber
Robin Gosens ist einfach ein komischer Typ, Robin Gosens. Ich habe es neulich mal in der Union-Gruppe geschrieben, findet ihr den auch so komisch? Und da gab es viel Gegenwind, aber ja, irgendwie finde ich den sehr eigenartig. Aber das können wir an anderer Stelle vertiefen, wenn wir zu Spielen kommen, wo er mitgespielt hat. Ja, ansonsten sehe ich hier noch Levan Kobiashvili hat hier bei Schalke gespielt, der natürlich später auch bei Hertha gespielt hat dann. Ja, unter anderem ja ein Jahr gesperrt war, weil er, glaube ich, Wolfgang Stark geschlagen hatte.
Ja, den Assistenten,
genau. Oder den Assistenten. Und eine schöne Geschichte.
Ja, nach dem Spiel in Düsseldorf, dieses Ganze. Ja, und bei dem war es irgendwie so, dass es dann auch bei Schalke ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das für einen Wechsel den Ausschlag gegeben hat. Levan Kobiashvili war bis zu diesem Schlag einer meiner Lieblingsspieler. Aber ich weiß, dass der hatte damals auch dieses Problem, der kommt ja aus Georgien und dann hatte Schalke ja Gazprom als Sponsor und Russland hatte ja dann gerade, glaube ich, in Georgien gewütet und Regionen annektiert. Und das war dann irgendwie so die Frage, okay, für ihn irgendwie schwierig, dass er da mit dem Trikot weiter aufläuft. Aber ich weiß nicht, wie wichtig das für den Wechsel war. Ansonsten mal kurze Überlegung, gibt es viele, die sowohl Schalke als auch Herr Tana waren? Fallen dir so welche? Also Huub Stevens fällt mir als erstes ein, so als Trainer.
Ja, ich muss mal überlegen. Ibisevic?
Stimmt, ja, das war ja eine ganz große Erfolgsstory, die es dann bei Schalke gab, wo er doch dann, glaube ich, dann später noch gebeten wurde, dass er doch zurückkommen möge, jetzt wo der Trainer entlassen ist.
Genau, ja.
Es muss mehr gegeben haben.
Ja. Er war Madlung mal bei Schalke, Alexander
Madlung. Ich glaube, der war da mal im Gespräch, aber.
Ja, der war dann bei Wolfsburg,
glaube ich. Ich glaube, wer noch bei beiden Vereinen war Alexander Baumjohann.
Ah, ja. Ja.
Und sonst kurz überlegen. Schwolo.
Ja, na klar, stimmt. Alexander Schwolo hat bei Schalke an seine Leistungen bei Hertha angeknüpft.
Ja, und ist jetzt bei Union. Also,
ja, und auch Union ist letzter gerade.
Ja, stimmt. Immer da, wo er hinwechselt. Ja. Er hätte einfach, und sein alter Verein, der SC Freiburg, gewinnt 5-0.
In der Euroleague,
international. Genau. Also. Ja, da hätte er vielleicht echt bleiben sollen, auch qualitativ, weil, glaube ich, war das seine beste Zeit.
Ja, es gibt bestimmt noch mehr Spieler, aber ich komme jetzt auch auf keinen mehr. Ja, bestimmt. Ja, ansonsten habe ich noch kurz gesehen, Ralf Rangnick, Trainer, und Mirko Slomka, sein Assistent.
Ja, ja.
Der jetzt seine Karriere beendet hat, Mirko Slomka.
Wie seine Karriere beendet?
Der hat gesagt, er will keinen Trainer mehr machen.
Okay, wo war er denn zuletzt?
Ich glaube, kurz nochmal bei Hannover.
Ja, der war irgendwie, der hatte immer so einen Interimsstatus bei Hannover, ne?
Der hat ein paar Monate Hannover noch gemacht irgendwie, aber ist auch schon wieder 4 Jahre her. Okay. Und dann war Schluss.
Ja, war echt so ein bisschen raus aus dem
Training. Aber da kann man nur sagen, wenn man zu Hause einen Nagel reinschlägt und dann feststellt, das Bild passt nicht, dann können Sie den Nagel rausnehmen, aber das Loch wird bleiben.
Ja, was wollte er uns damit sagen? Ja, der ja aber damals bei Schalke wegen Erfolg entlassen wurde, kann man sagen. Ne? Das ist ja wirklich, der wurde ja der neue starke Mann, weil Schalke dritter Platz war und auf dem Weg Meisterschaft zu holen, ich glaube 2008 oder 2009 oder sowas. Und dann hat er sich, weiß nicht, dann war sozusagen klar, dann wollte, ich weiß nicht, ob er dann neuen Vertrag wollte oder sowas, aber er war auf jeden Fall sozusagen so der Hero. Und dann haben sie ein Spiel in Bremen verloren und das haben dann, obwohl die wirklich Dritter waren und noch Chance hatten, Erster zu werden, und das haben dann der Manager, ich glaube Andreas Müller war es damals, hat es dann genutzt und ihn entlassen.
Krass.
Also wo man echt sagen muss und danach, also wo man sich dann auch insgesamt gar nicht wundert, dass Schalke da insgesamt so einen schlechten Weg genommen hat, weil das personalpolitisch alles so seltsam war. Und ja, aber Slomka hat damals auch viele Champions-League-Zeiten und so, hatte eine dolle Rolle und er war ja groß bekannt als der Torwartentdecker. Er hat ja damals Manuel Neuer verliert als Nummer 1.
Und war das nicht so, dass Rost gesperrt, oder wer war es, Rost gesperrt war und dann nicht zurückkam?
Nee, er war gar nicht gesperrt, sondern er hat regulär den einfach
ausgesperrt. Dann war das
bei Zieler.
Zieler?
In Hannover hat er den, oder noch okay. Anderen. Er war auf jeden Fall bekannt dafür, dass er irgendwie den...
Ja, es gab aber irgendwie einen, kann auch sein, das war vielleicht René Adler oder so, der kam rein, weil die Nummer 1 gesperrt war und dann blieb er aber die Nummer 1.
Ja, für wen könnte er denn? Ich weiß nicht, aber
Butt vielleicht.
Irgendwas kommt mir da sehr bekannt vor.
Übrigens, weil du sagtest, geile Stimmung, hier steht 74.500 Zuschauer, also tatsächlich
war
da auch viele Lust.
Ja, deswegen war es ja auch vorm Einlass so. Ja. Weißt du eigentlich, warum das so ist, dass es beim Einlass bei Hertha immer so ein Problem ist?
Also ich muss sagen, ist bei Hertha mir jetzt wirklich lange nicht passiert. Das ist jetzt mittlerweile ganz gut gelöst. Das letzte Mal, wo es mir passiert ist, war es ja bei dem Champions-League-Spiel von Union im Olympiastadion, wo es auch ziemlich wild war und auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich kam dann zur 5. Minute rein oder so und hatte da vorne 80 Minuten gestanden. Ich weiß es nicht, aber was beim Pokalfinale immer gut ist, ist dieses Hin- und Herleiten, so wie beim Flughafen, dass man sich nicht einfach in so eine Masse anstellt, sondern dass man so wie so eine Art Schlangenlinie läuft, vom Geländer geleitet.
Okay.
Da geht's dann immer ziemlich schnell. Also ich könnte mir vorstellen, es liegt dann einfach an den Lesegeräten oder an den Kontrollen, dass die eben nicht hinterherkommen bei den Massen, die da anstehen. Es sind ja auch nur zwei Eingänge für dieses Riesenstadion.
Ja, also, aus Denkmalschutzgründen, ne? Kein Witz.
Ja, ja.
Naja, weil sozusagen es waren immer zwei, deswegen mussten es dann zwei bleiben. Also
Also Hertha hat es mittlerweile ganz gut organisiert, habe ich den Eindruck. Das ist mir beim Hertha-Spiel wirklich lange nicht passiert, dass ich da lange gestanden habe. Also ist jetzt natürlich auch nicht so, dass bei jedem Hertha-Spiel 50.000 kommen oder so. Manchmal sind es dann auch nur 30.000. Aber auch bei den Spielen, also ich erinnere mich jetzt an Hertha St. Pauli, wo viele Leute da waren, oder auch Hertha Karlsruhe. Da war das kein Problem, da kam man relativ leicht durch. Also
ist eigentlich so bei Hertha verantwortlich für die Gestaltung des Konzepts und sowas, des Einlasskonzepts, weil Hertha ist doch auch nur Mieter, oder?
Ja, aber ich glaube zu einem gewissen Teil schon. Zum Beispiel ja auch, was das Catering betrifft, hat der Verein ja wirklich seit dem Ende der Gegenbauerzeit ordentlich Organisationen nachgerüstet. Also zum Beispiel diese Bier-Express-Stände gibt es jetzt mittlerweile, dass da eben wirklich so Stände sind, wo man nur Bier kriegt und wo die dann einfach die ganze Zeit zapfen. Vorher war es ja so, du stehst an Ständen, wo es Wurst gibt und Cola und Wasser und Sprite und eben auch Bier. Und wenn du dann nach vorne trittst und sagst, 8 Bier bitte, dann fangen sie halt an, 8 Bier zu zapfen. Und dann dauert das natürlich alles ewig, bis dann irgendwie so eine Schlange sich mal auflöst. Und das ist jetzt halt für Leute, die nur Bier wollen, die können sich dann eben an diese Express-Bierstände anstellen und dann geht das da relativ schnell. Und also auch das kulinarische Angebot hat sich deutlich verbessert. Also ist die Frage, ob man das will, aber man kann es ja auch weglassen, wenn man nicht will. Aber es gibt schon sehr viele verschiedene Dinge auf dem Gelände, Döner und Burrito und auch die klassische Wurst, aber auch vegane Sachen und so. Auch Süßigkeiten, Crepes und so. Also das ist schon alles ziemlich schön. Wie gesagt, also ich esse jetzt da selten irgendwas, aber ich kann immer begrüßen oder kann immer wertschätzen, dass es das alles gibt. Also das habe ich schon den Eindruck, dass sich das so seit der Bernsteinzeit verbessert hat.
Ja, okay. Ja, krass. Nee, dann haben die das selber, ist ja auch irgendwie richtig, wenn sie das selber veranstalten, dass sie dann auch für das Konzept
Ja.
drumherum verantwortlich sind.
Okay,
Ja.
kommen wir noch zu unserem Quiz.
Oh ja, stimmt. Ich bin jetzt noch herausgefordert.
Genau, ich habe mir wieder 5 Fragen ausgedacht aus dieser Zeit, die du vielleicht wissen könntest, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer, aber ich glaube, du könntest auf das eine oder andere kommen. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Wunderbar. Frage Nummer 1. Ich hatte ja gesagt, der Torschützenkönig des Pokals war Carsten Janka gemeinsam mit Claudio Pizarro. Es war der DFB-Pokal 2004, 2005. Weißt du denn noch, wer der Torschützenkönig der Bundesliga 2004, 2005 war?
Schöne Überleitung des also,
Also, wenn du nicht gleich drauf kommst, habe ich vielleicht so ein, zwei kleine Hinweise.
darf ich fragen, war es ein Schalker?
Es war kein Schalker.
Kein Schalker, weil das hätte ich dann 2004, 2005. Also 2004, 2005 wurden die Bayern Meister. Und dann ist natürlich sozusagen so, dass der Bayern Sturm als erstes so in Blickfeld kommt. Und ich meine, dass es damals Roy Mackay war. Roy
Ja,
Mackay.
stimmt, ja.
Aber deine Reaktion zufolge,
Ja.
klingt das jetzt nicht so, als ob der Name da gerade auf deiner Liste steht.
Nee.
Deswegen vermute ich mal eher, dass es vielleicht aus einer anderen Kategorie, dass es eher Dortmund hatte damals nicht so eine starke Zeit. Bremen war damals ja auch noch sehr gut.
Dortmund war Siebter, Bremen war Dritter.
Wer war denn dann? War Schalke damals Zweiter? Okay, aber dann vermute ich eher mal einen Bremer.
Auch kein Bremer. Aber ich kann dir zwei, drei Hinweise geben.
Ja.
Also, du hast gesagt, du hast mich nach einem Schalker gefragt und du hast mich nach einem Bayer gefragt. Es ist zwar keiner vom FC Bayern und es ist keiner vom FC Schalke, aber es ist einer aus einem Verein, der mit beiden Verein so ein bisschen verbunden ist. Sowohl mit Bayern als auch mit Schalke.
Thomas Linke.
Inwiefern? Kommst du drauf?
War so ein Linksverteidiger, der für beide gespielt hat.
Es war kein Linksverteidiger, der Torschützenkönig der Bundesliga-Saison. Also, um es nochmal zu verdeutlichen, der Spieler, der gesucht ist, spielt bei einem Verein, der sowohl mit Schalke Verbindungen hat, als auch mit Bayern, auf verschiedene Weise.
Aber Vereine haben doch immer Verbindung miteinander. Also,
Naja gut, aber zum Beispiel sagen wir mal, Bremen und Stuttgart haben jetzt keine Verbindungen miteinander. Ich meine jetzt wirklich so auf einer vereinspolitischen oder fanpolitischen.
ah, okay.
Ja.
Ich logge wen ein.
Okay, ich bin
Das ist jetzt mein
gespannt.
einziger Versuch, mein
Ja.
allereinziger Versuch.
Ja.
Ich sage, dass der Torschützenkönig damals wurde Marek Mintal.
Korrekt. Vom 1. FC Nürnberg. Freundschaft mit Schalke und Feindschaft mit Bayern.
Okay, jetzt das, ja.
Ja, genau. Marek Mintal hat 24 Tore geschossen für den 1. FC Nürnberg. Roy Mackay für Bayern 22 Tore. Nürnberg wurde am Ende 14. Ja, Bayern Erster,
Das
haben
ist
wir
echt
gesagt.
krass, ne? Beim 14. so viele Tore zu schießen.
Ja,
Also.
24 Tore. Nürnberg hat insgesamt 55 geschossen. Also,
Krass, ja.
diesmal so ein Drittel der Tore geschossen. Oder fast die Hälfte, ja. Gut, erste Frage mit ein bisschen Hilfe, aber korrekt beantwortet. Frage 2. Es geht um das Spiel Schönberg gegen Kaiserslautern.
Alle Torschützen. Nee,
Nenne mir bitte alle, nein. Die Fragestellung könnte dich ein bisschen darauf bringen, da ist auch ein Hinweis drin. Welcher berühmte Berliner Schiedsrichter stand 14 Jahre vor seinem Einsatz als Finalschiedsrichter beim Spiel Schönberg gegen Kaiserslautern als Assistent an der Seitenlinie?
Ah, okay, das muss dann Felix Zweier gewesen sein.
Richtig. Wärst du wahrscheinlich ohne die Fragestellung nicht drauf gekommen, deswegen ein
Nee.
bisschen geliefert. Aber finde ich witzig, Felix Zweier, so erste Runde DFB-Pokal bei so einem 15:0 irgendwo in der Provinz. Und wenn man weiß, 14 Jahre später, ich würde eigentlich gerne zurückreisen nochmal und ihm sagen, du, 2018 stehst du im Olympiastadion im Finale und
Ja.
verwehrst den Bayern den Elfmeter in der Nachspielzeit und Frankfurt wird
Das
Pokalsieger.
hast du recht, hast recht. Naja, und daran sieht man aber auch sozusagen der Moment, wo jemand mal kurz so im öffentlichen Fokus ist und sozusagen ganz oben steht, also Finalschiedsrichter, der ist ein langer Weg, 14, und der führt ein jahrelang als Assistent oder Hauptschiedsrichter durch verschiedenste Regionen Deutschland.
Ja, voll.
Ja.
Ja. Frage 3. Es gibt ja, habe ich ja erwähnt, eine legendäre Sportschau-Zusammenfassung des Spiels Paderborn gegen HSV. Auch heute noch auf YouTube zu sehen, habe ich auch vorhin nochmal angeguckt. Wer ist der Kommentator dieses Spiels in der Zusammenfassung?
Ich meine, dass es Bernd Schmelzer war.
Okay.
Aber ich muss mal kurz, ich habe noch die Stimme genau im Kopf.
Ist auch
Also,
heute noch aktiv?
genau, ich meine, dass er so heißt. Ich bin mir, also
Also es gibt Bernd Schmelzer auf jeden Fall. Ich habe es jetzt, weil du sagst, du meinst, habe ich es jetzt so nicht eingeloggt. Ist auf jeden
ja.
Fall kurz, während du noch drüber nachdenkst, kleiner Einschub. Voll lustig, ne? Dass es immer noch die gleichen Namen wie vor 20 Jahren sind bei der Sportschau.
Ja, das ist ja auch das, was ich sozusagen, es gibt so viele Dinge haben sich verändert und es gibt ein paar Dinge, die möchte ich, dass sie mit 80 noch gleich bleiben. Und eine davon ist, dass ich auch von Jens Christian Gußmann und Guido Ringel bei Inforadio in den Samstag geführt werde, genauso wie Armin und Christoph bei der Sendung mit der Maus mir erklären wollen, wie die Welt funktioniert.
Ja.
Naja, es gibt diesen Kommentator, der hat immer auch so eine spezielle Art, immer wenn Tor fällt, zu kommentieren. Also es gibt ja Leute, die haben, und der spielt auf Linken, 1-0 Schalke. So, weißt du, der hat so ein, der hat, und natürlich von dir gerne zitiert, schwieriges Spiel heute für Schiedsrichter Robert Holzer.
Genau.
Aber er heißt doch Bernd Schmelzer. Oder verwechsel ich da gerade, ist Bernd Schmelzer falsch?
Mein Schmelzer ist falsch. Der Kollege heißt Jürgen Dagener.
Ah, dann habe ich, ja, okay. Dann, das ist jetzt, das kann ich niemandem beweisen, aber in meinem Kopf ist es richtiger, als ich es jetzt gesagt habe. Ich wollte noch sagen, der hat doch auch manchmal, berichtet er doch so von Camps und sowas, auch
Genau, ist auch manchmal vor der
manchmal.
Kamera. Ja,
Genau,
ja,
ja.
ja. Genau, das
Okay, schade, aber ist falsch.
ja, war vorhin wieder witzig, das wieder zu sehen. Also mit dem schwierigen Spiel für Heutzer und so. Ja.
Robert Holzer, 24 Jahre alt, schwierige Angelegenheit für ihn heute.
Und dann auch das Schöne war auch bei dem Platzverweis von Penza, wo er dann irgendwie sagt, ein Penza sagt einmal was, ein Penza sagt zweimal was, rote Karte, schwere Beleidigung des Schiedsrichters hat er uns danach bestätigt. So, also, so.
Emilien Penza hier im Dialog mit Schiedsrichter Holzer. Das war die erste Beleidigung. Dann folgt die zweite Beleidigung und die direkte Reaktion von Holzer greift sich natürlich hinten in die Gesäßtasche. Rote Karte für Emilien Penza nach zwei schweren Beleidigungen zum Schiedsrichter hin. Das hat er uns nach dem Spiel bestätigt.
Wobei das ja wohl relativ unstrittig ist, dass er zweimal Arschloch gesagt hat.
Okay.
Also die Beleidigung muss wohl wirklich gegeben haben. Bei Jürgen Bergner muss ich übrigens daran denken, das erste Mal, dass ich den gesehen habe, das war bei diesem Spiel, das ich damals auf Videokassette aufgenommen habe, Bayern gegen Schalke gegen Bayern. Und zwar ist mir das deswegen noch so krass im Kopf, weil er damals, es war damals noch üblich, mit dem Assistenztrainer, den noch in der Halbzeit zu interviewen.
Stimmt, ja.
Man noch sagt, ja, wir wollen jetzt ein bisschen mehr über die linke Außenbahn spielen, wir haben jetzt Ronaldinho rausgenommen und dafür Diego
Guido
Pacenza
Burgstaller.
Guido Burgstaller eingewechselt, genau. Das ist so.
Stimmt, das ist aber auch nicht so lange her, dass es das nicht mehr gibt. Also ich erinnere mich,
Nee.
dass es bei, weiß ich nicht, ich glaube sogar RB Leipzig-Zeiten noch gab, dass in der Halbzeit mal kurz ein Interview kam, dass jetzt Diego Demme eingewechselt wird und so erinnere ich mich noch. Also.
Und wahrscheinlich hätten wir es mittlerweile gelassen, weil das dann schon sozusagen.
Na, weißt du, woran es liegen könnte? An der Corona-Zeit vielleicht. Dass man ja so viele Interviews wie
Ah.
möglich und so viele Kontakte wie möglich gespart hat. Und dann hat man vielleicht gemerkt, okay, das ist was, was wir nicht unbedingt zurückbrauchen. Wir machen lieber noch eine
Ja.
Minute länger Werbung.
Ja, es kann auch sein, das stimmt.
Frage 4. Ist das vielleicht die schwerste Frage? erste DFB-Pokalrunde hatten wir ja abgearbeitet. Du warst in einem Spiel, was durchaus geschichtsträchtig war. Nee, Quatsch. Ich war in einem Spiel mit 15-0, was geschichtsträchtig war. Du warst in einem, ja, normalen Spiel, und es gab aber einen großen Aufreger. Aber es gab noch einen zweiten großen Aufreger, der vielleicht ein bisschen vergessen geraten ist, nämlich beim Spiel Köln 2 gegen Wolfsburg wurde die Partie im Nachhinein mit 2-0 für die Kölner gewertet. Ja. Konsti, kannst du dir erklären, warum?
Ich meine, dass es so war, dass ein Wolfsburger Spieler nicht spielen durfte. Der war nicht einsatzbereit. Der hatte eine Rotsperre, glaube ich, noch aus der vergangenen Saison und durfte nicht auflaufen. Ich überlege gerade, ob das ein Spieler war. Ich meine sogar, dass der in der Saison davor gar nicht bei Wolfsburg gespielt hat, sondern bei Kaiserslautern. Und das deswegen nicht so krass aufgefallen war. Ich weiß aber nicht, um welchen Spieler es sich handelt. Hm. Aber ich logge ein, dass ein Spieler aufgrund von Rotsperre nicht spielberechtigt war.
Völlig korrekt. Und der Spieler heißt Marian Christoph oder
Christoph.
Ja, Christo. Der war gesperrt.
Ich bin mir sogar unsicher, weil Bayern war ja gegen Kaiserslautern im Pokalfinale, aber das war die Saison 2002, 2003. Und ich dachte, vielleicht käme es sogar daher. Vielleicht war er ein Jahr im Ausland.
Also hier ist, es stimmt schon. Kaiserslautern war er bis Juni 2004 und dann ab Juli 2004 für 3 Jahre in Wolfsburg. Das heißt, jetzt suche ich mir mal raus, DFB-Pokalspiele, 8 Partien. Und er hat die rote Karte gesehen für Kaiserslautern noch im Spiel gegen Bayern im Finale. Also Finale, ja. Kaiserslautern-Bayern, da hat er die rote Karte gesehen und hat dann in der ersten Runde für Wolfsburg gespielt. Wolfsburg hat 3-0 gewonnen.
Aber das ist doch komisch, weil das Bayern-Finale war doch 2-2, 2-3 und da ist ja noch eine Saison dazwischen. Weil 2-3, 2-4 wurde er Bremen-Pokalsieger.
Ja.
Hat er ein Jahr im Ausland gespielt und war deswegen nicht...
Nee.
Nee, ach, du hast es ja eben schon gesagt, dass es nicht im Ausland gespielt hat, sorry. Ja. Vielleicht war er, weißt du, was sein kann? Weißt du, was gut sein kann? Dass der für 2 Spiele gesperrt war und bei Kaiserslautern hat er aber nur 1 Spiel im Pokal in der Runde 03-04 gespielt.
Ah, ja, warte.
Das ist meine Erklärung. Ich sage, Kaiserslautern ist in der ersten Runde des Pokals ausgeschieden.
Er hat 03-04 gar nicht gespielt. So, und 03-04 Kaiserslautern war, jetzt wird's spannend, genau, hat in der ersten Runde gegen Braunschweig verloren. Da ist es das Rätsellösung. Also genau, er war für wahrscheinlich für 2 Spiele oder noch mehr Spiele gesperrt, auf jeden Fall für mehr als 1. Und hat noch bei Kaiserslautern gespielt, als Kaiserslautern dann in der darauffolgenden Saison nach dem verlorenen Pokalfinale wieder im Pokal gespielt hat. Da hat Kaiserslautern aber 1-4 verloren, war also sofort ausgeschieden. Die Sperre verlängerte sich so für das nächste Pokalspiel. Und das war dann dementsprechend das erste Pokalspiel der Saison, die 2 Jahre später angefangen hat. Dass man das übersieht, ist auch verständlich. Also, dass ein Spieler, der vor 2 Jahren vom Platz geflogen ist, noch gesperrt ist, kann man mal übersehen. Genau, aber es stimmt auf jeden Fall, die Partie wurde dann, obwohl sie 3-0 für Wolfsburg ausging, mit 2-0 für Köln gewertet, weil Marian Christo, gesperrt war.
Genau, und ich weiß auch noch, dass es dann, ich habe ja damals den Kicker-Abo gehabt, das gab damals noch so ein paar Überwerfungen oder Verwerfungen, weil es den Verdacht gab, dass die Kölner das wussten, weil sie relativ schnell nach dem Spiel das gemeldet hatten. Hm. Und das sozusagen es dann hieß, ja, irgendwie, okay, die haben uns eigentlich verarscht und sowas. Und sowas ist unfair, sowas sagt man dann schon vor dem Spiel und will die Entscheidung schon auf dem Platz haben und sowas. Und
ja, also kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Also wenn, gab es doch vor ein paar Jahren auch mal mit Wolfsburg denn wieder, ne, als der Spieler ein 6. Mal gewechselt hat oder so.
Ja,
genau. Also naja. Ja. Okay, Frage 5, letzte Frage. Bisher hast du 3 von 4. Ja. Du hast die Chance auf 4 zu erhöhen. Bei dem Spiel Hertha gegen Schalke, das du gesehen hast, wo Hertha 4-1 gewonnen hat, saß ein späterer Sportfunktionär bei Hertha 90 Minuten auf der Bank. Welcher?
Also ich habe nichts vor mir, also wenn, dann müsste ich jetzt selber drauf kommen.
Also ein späterer Sportfunktionär, der hier noch in einer Form, der hat nicht als Sportfunktionär hier auf der Bank gesessen, sondern als Spieler.
Ich überlege, ja, da saß ein späterer Sportfunktionär, saß 90 Minuten einfach auf der Bank. Ich sage mal, also Sportfunktionär, das kann ja dann nur, du hättest sonst wahrscheinlich Trainer gesagt. Also
und genau, Bobic, kein Trainer.
Genau. Und es kann nur Bobic oder Preetz gewesen sein. Und ich meine, es gab ja noch mal eine Zeit, wo Bobic in... Also Bobic oder Preetz ist jetzt ein Gefühl. Ich sag mal Bobic.
Freddy Bobic, völlig richtig. Genau, 90 Minuten Bank. Der ist aber Hertha auch nie so richtig angekommen. Ich erinnere mich, dass der, glaube ich, von Stuttgart kam und so richtig gut war da. Und dann kam der zu Hertha und hat gar nicht funktioniert. typisch Hertha
im Grunde. Ja, und kommt uns auch bekannt vor, was dann seine spätere Amtszeit betraf.
Ja, genau. Seine Hertha-Zeit als Manager war im Grunde so ähnlich. Spieler, die woanders funktioniert haben, kamen und funktionierten nicht mehr. Ja, Freddy Bobic, genau, richtig. 4 von 5.
Der Wahnsinn geht weiter. Ja, ja.
Wie viele Fragen davon, oder waren die Fragen so deine Kragenweite?
Ja, waren sehr gute Fragen. Also schwierig, aber hat Spaß gemacht, sich daran wieder zu erinnern. Also da
ja,
irgendwie total im Kopf.
Ja, cool. Geblieben. Beim nächsten Mal darfst du wieder die Fragen stellen. Dann kannst du mich zum Beispiel fragen, ob Ete Bär schon mal bei Schalke gespielt hat oder so.
Mache ich gerne. Bei welchen Spielen sind wir denn nächstes Mal?
Genau, also die Spiele der Saison 04-05 sind damit auch schon beendet. Das waren die einzigen, die wir gesehen haben. Und wir haben beim nächsten Mal ein Spiel der Saison 05-06. Das ist von dir. Das ist Hertha gegen Köln vom 4. März 2006. Und dann haben wir zwei Spiele der Saison 06-07, mit der wir dann aber nächste Mal noch nicht fertig sind. Da kommen dann noch weitere Spiele der Saison 06-07. Nächstes Mal zwei Partien 06-07. Einmal Hertha Schalke, das ist überraschenderweise von dir, vom 17.09.2006 aus der Bundesliga. Und ein Spiel von mir, Hertha gegen Bielefeld, ein Spiel vom 7.04.2007. Und das ist lustigerweise ein Spiel, was lange ich völlig vergessen hatte, dass ich das gesehen habe, beziehungsweise dass ich da im Stadion war. Also mal gucken, was mir dazu noch einfällt. Also Hertha Köln, Hertha Schalke, Hertha Bielefeld. Wir haben ein bisschen härter Wochen jetzt hier bei ein Tor zu allen Zeiten. Aber ja, es ist auf jeden Fall immer irgendwie eine andere Geschichte, glaube ich. Hertha Köln zum Beispiel ist ja für dich jetzt das erste Spiel ganz ohne Schalker Beteiligung, ne?
Ja, stimmt. Ja. Stimmt, weil die Emotionen nicht so krass waren, ja.
Ja, gut, das machen wir dann beim nächsten Mal.
Und, hat Spaß gemacht und wir sind gespannt, was wir für nächstes Mal wieder für Geschichten für zutage fördern.
Genau. Wunderbar. Na dann, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Tschüss.
Und das Tor zu allen Zeiten ist nun geschlossen.